HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die Berlinerinnen und Berliner haben die Große Koalition abgewählt.
Das macht auch Mut für neue linke Mehrheiten im ganzen Land.
Dass wir aus dem Mantra der Alternativlosigkeit rauskommen müssen.
Für eine Verlängerung der Großen Koalition mit einem grünen Feigenblättchen stehen wir nicht zur Verfügung, sondern tatsächlich für einen echten Neuanfang in Berlin.
Man kann nur ein schlechtes Wahlergebnis wieder ins Positive drehen, wenn man bessere Politik macht.
Die Krise wird stark mit Limburg identifiziert und das verletzt die Gläubigen. Wir können nicht einfach so weiter wursteln. Wir müssen anderes finden, aber das braucht heute ganz neue Wege.
Der Geist von Bratislava war ein Geist der Zusammenarbeit.
Die EU soll wieder ein Erfolgsmodell werden.
Not only to declare,
Politik nicht nur ankündigen, sondern auch handeln.
So to act something very substantive.
Start all over again.
Ich halte überhaupt nichts davon, jetzt diese Grundsatzdebatten zu führen. Wie soll Europa in 10 Jahren sein? Aber die aktive Politik, da erwarten die Menschen, dass sie die Probleme, die jetzt da sind, löst.
That's enough now.
Ende und Schluss.
Aber jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, so lockt und ermutigt uns Hermann Hesse. Er lockt und ermutigt diejenigen von uns, die einen Neuanfang herbeisehnen oder weit weg wünschen, die sich mit dem Gedanken daran tragen, aber schwer an diesem Gedanken tragen. Die wissen, dass es so nicht weitergehen kann, die aber nicht wissen, wie es weitergehen soll. Zauber und Verheißung eines Anfangs liegen oft unter einer dicken Schicht von Phlegma und Problemen begraben, vor allem wenn der Neuanfang aus einer Krise führen, aber in einer Krise gewagt werden soll. Und wenn nicht einzelne Menschen, sondern große Institutionen den Neuanfang machen sollen. In Limburg hat ein neuer Bischof, frisch geweiht, sein Amt angetreten. In Berlin ist ein neues Abgeordnetenhaus gewählt worden und in Bratislava hat sich die Europäische Union einen Erneuerungsprozess verordnet. 3 Neuanfänge, teils erzwungen, teils herbeigesehnt, bringt uns dieser erste Tag der neuen Woche. Und bei jedem der 3 gibt es Bedenken, dass der Zauber des Anfangs ein fauler sein könnte. Denn die katholische Kirche, die Berliner Verwaltung und die EU sind ja nicht eben für übermäßige Erneuerungsbereitschaft bekannt. Aber von solchen negativen Gedanken sollten wir uns gerade am Anfang dieser Sendung nicht entmutigen lassen. Limburg, Straßburg, Charlottenburg, auf zu neuen Horizonten. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn vor jedem Neuanfang in der Welt von gestern, geschildert von Stefan Zweig.
Sie haben mir 3-mal Haus und Existenz umgeworfen, mich von jedem Einstigen und Vergangenen gelöst und mit ihrer dramatischen Vehemenz ins Leere geschleudert. In das mir schon wohlbekannte, ich weiß nicht wohin. Aber ich beklagte das nicht. Gerade der Heimatlose wird in einem neuen Sinne frei. Und nur der mit nichts mehr Verbundene braucht auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. So verschieden ist mein Heute von jedem meiner Gestern, meine Aufstiege und meine Abstürze, dass mich manchmal dünkt, ich hätte nicht bloß eine, sondern mehrere, völlig voneinander verschiedene Existenzen gelebt. Denn es geschieht mir oft, dass, wenn ich achtlos erwähne, mein Leben, ich mich unwillkürlich frage, welches Leben? Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, und die von heute, und die zwischen beiden, sondern sich immer mehr für mein Gefühl zu völlig verschiedenen Welten. Mein Vater, mein Großvater, was haben sie gesehen? Sie lebten jeder ihr Leben in der Einform. Ein einziges Leben, vom Anfang bis zum Ende. Ohne Aufstiege, ohne Stürze, ohne Erschütterung und Gefahr. Ein Leben mit kleinen Spannungen, unmerklichen Übergängen. In gleichem Rhythmus, gemächlich und still, trug sie die Welle der Zeit von der Wiege bis zum Grabe. Sie lebten im selben Land, in derselben Stadt, und fast immer sogar im selben Haus. Was außen in der Welt geschah, ereignete sich eigentlich nur in der Zeitung und pochte nicht an ihre Zimmertür. Wir aber lebten alles ohne Wiederkehr. Nichts blieb vom Früheren, nichts kam zurück.
So hat Stefan Zweig die Welt von gestern geschildert in seinem gleichnamigen Buch, erschienen 1942. Nichts blieb vom Früheren, nichts kam zurück. Gilt das auch für den früheren Bischof von Limburg, Franz-Peter Theberts van Elst? Was seine Person angeht, schon. Er ist nicht geblieben und er kommt nicht zurück, jedenfalls nicht in sein Bischofsamt, denn das ist seit gestern wieder besetzt. Aber aus seiner Amtszeit übrig geblieben ist nicht nur die allzu prunkvoll ausgestattete Bischofsresidenz auf dem Limburger Domberg, sondern zurückgeblieben sind auch die Spuren, die sein autoritärer Führungsstil und sein Mangel an Einsicht und Selbstkritik in den Gemeinden des Bistums hinterlassen haben. Sein Nachfolger Georg Betzing soll nun und will offenbar auch neue Wege beschreiten. Wie er seinen Weg als neuer Bischof begonnen hat, gestern im Gottesdienst nach seiner Weihe, das hat Wolfgang Hetfleisch beobachtet.
Schon mit seinen ersten Worten als Bischof hat Georg Betzing seine Zuhörer verblüfft und für sich eingenommen.
Da bin ich, jetzt habt ihr mich.
Und an die Adresse des Domkapitels.
Ihr habt mich gewählt, nun müsst ihr mit ihr auskommen.
Die Chancen, dass das gelingt, stehen nicht schlecht. Der neue Limburger Bischof unterscheidet sich nicht nur rein äußerlich, sondern auch im Auftreten von Amtsvorgänger Theberts van Elst. Betzing stammt aus einer kleinen Gemeinde im Westerwald. Anders als sein Vorgänger, den viele Gläubige als distanziert erlebt hatten, gilt Limburgs neuer Bischof als erdverbunden und nahbar. Betzing weiß, dass er kein leichtes Erbe antritt.
Die Menschen im Bistum Limburg und weit darüber hinaus sind verunsichert worden. Sie sind verletzt und verwundet worden in ihrem Vertrauen zum Bischofsamt und zur Kirche.
Der neue Bischof will Antworten auf die drängenden Fragen finden. Er vergaß nach seiner Ernennung aber auch nicht zu betonen:
In dieser Stunde fühle ich mich auch verbunden mit meinem Vorgänger im Bischofsamt, Franz-Peter Theberts van Elst. Heute bin ich ganz erfüllt von Frieden und vom Vertrauen auf den Geist des Herrn, der immer Hoffnung schenkt. Hoffnung auch darauf, dass Versöhnung wachsen kann zwischen den Menschen dieser Diözese und ihrem früheren Bischof.
Mehr als 2000 Gäste erlebten die Feierlichkeiten im Dom und vor den Bildschirmen in der Limburger Stadtkirche und im Garten des bischöflichen Priesterseminars mit. Die Polizei hatte den Limburger Domberg hermetisch abgeriegelt. Während Betzing in einer mehr als zweistündigen Zeremonie im Dom zum neuen Bischof geweiht wurde, harrten viele Gläubige an den Absperrungen aus. Viele hoffen, dass mit Betzings Wahl in der Diözese wieder Ruhe und Frieden einkehren.
Ich halte ihn für sehr kompetent. Seine christliche Einstellung ist absolut zeitgemäß.
Mein Eindruck ist, dass es wichtig ist, dass er mit dem Heiligen Geist handelt und dass er auch, egal was der Vorgänger gemacht hat, ja barmherzig mit ihm verfährt und ihm vergibt.
Er macht auch so einen sehr angenehmen, freundlichen, netten Eindruck und ich hoffe, dass er wesentlich sparsamer wird wie der vorhergehende Bischof.
Auf den neuen Bischof kommt viel Arbeit zu. Zum Bistum Limburg gehören rund 640.000 Katholiken in Hessen und Rheinland-Pfalz. Bischof Betzing möchte in nächster Zeit möglichst viele der 153 Pfarreien und 161 Kirchengemeinden der Diözese besuchen. Er hat sich ein Leitmotiv gewählt, das die wohl wichtigste Aufgabe gut umschreibt. Congregar in unum.
Führe zusammen, das ist ein Stoßgebet. Denn es kann und will uns Menschen aus eigener Kraft allein nicht gelingen, Verschiedenheit auszuhalten und Vielfalt als Reichtum zu begreifen, Versöhnung und Verbundenheit zu stiften, wo Menschen, Meinungen, Lebensstile, Weltanschauungen und religiöse Überzeugungen so gar nicht zusammenfinden wollen.
Betzing sagte, er wolle Wurzeln schlagen in diesem Bistum, das liebenswert und glaubensstark sei. Die Gläubigen in der Diözese hätten sicher nichts dagegen.
Das berichtet aus Limburg Wolfgang Hetfleisch. Klaus Hofmeister, Kirchenredakteur im Hessischen Rundfunk. Guten Abend.
Guten Abend.
Alles, was nicht zum Besten steht im Bistum Limburg, alles, was einen Neuanfang nötig macht, ist in der Vergangenheit fast ausschließlich an der Person des früheren Bischofs Franz-Peter Theberts van Elst festgemacht worden. Und vor diesem Hintergrund könnte ja ein Neuanfang in Limburg denkbar einfach sein. Theberts geht, Betzing kommt, aber der neue Bischof Georg Betzing hat gesagt, die Menschen in Limburg seien verunsichert und verletzt worden in ihrem Vertrauen zum Bischofsamt. Er rechnet offenbar mit einem Grundmisstrauen gegenüber jedem Bischof. Wie sehr also hängt dieser Neuanfang im Bistum Limburg von der Person des Bischofs ab?
Also ich persönlich würde ihm da ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es gibt kein grundsätzliches Misstrauen, sondern die Limburger schauen auf den Bischof und bilden sich ihr Urteil. Unter Franz Kamphaus gab es keine Vertrauenskrise des Bischofsamtes. Der hat sein Amt mit höchster Glaubwürdigkeit ausgefüllt. Theberts van Elst hat es maximal beschädigt. Wenn Betzing die ersten Eindrücke bestätigt, wenn er offen kommuniziert, wenn er fair regiert, wenn er glaubwürdig lebt, dann wird er das Vertrauen zurückgewinnen. Und das wäre dieser Kulturwechsel im Leitungsamt, den sich viele so dringend wünschen.
Nun haben wir eben in dem Zitat von Stefan Zweig gehört, nur der mit nichts mehr Verbundene braucht auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Aber so verhält es sich dann doch wahrscheinlich nicht in Limburg. Gerade dieser Neuanfang wird nicht auskommen ohne Rückbezug auf das, was war, oder?
Auf jeden Fall. Es ist nicht so einfach, dass man die Person austauscht und alles ist geheilt. Es gibt Wunden, die eben nicht deshalb schon heilen, weil ein Neuer da ist, ein Neuer an der Spitze. Viele Personen im Bistum Limburg haben ja nicht nur unter Thebats von Elst gelitten, sondern auch unter diesem System Thebats von Elst, also jene, die damals einfach ausgeführt haben, was der Bischof damals wollte, auf allen Ebenen. Diejenigen, die die Abmahnungen ausgesprochen haben, die die Versetzungen veranlasst haben und ausgeführt haben, was der Chef wollte, eben willfährige Geister. Und die sind ja meist noch in ihren Ämtern. Und da sind ganz tief drin eben noch viele Rechnungen offen. Da gibt es auf verschiedensten Ebenen viele Verletzungen, viele offene Messer in den Taschen. Und damit muss Betzing rechnen. Das zu versöhnen ist letztlich noch viel schwieriger, als einfach einen Bischof aus der Diözese zu verjagen. Wie will man das aufarbeiten?
Ja, wie will man es denn?
Ich denke, er muss wach sein in jedem Gespräch, das er führt. Er muss auf Augenhöhe sein mit den Menschen, die ihm begegnen und zu schauen, ja, kann man tatsächlich auch Opfer und Täter zusammenführen? Gibt es da eine Bereitschaft zur Versöhnung? Das gleiche Programm, das er ja versucht mit Thebats von Elst. Er sucht das Gespräch mit ihm. Er möchte ja die Versöhnung zwischen Bistum und Thebats von Elst. Aber dazu gehören natürlich immer zwei und die Bereitschaft auf beiden Seiten muss irgendwo da sein.
Und diese Bemerkung in seiner Predigt mag ja auch manchen überrascht haben. Man könnte ja sagen, am sachdienlichsten war und ist es doch wohl die größtmögliche Entfernung zwischen beiden herzustellen, zwischen Thebats von Elst und seinem Bistum. Das ist ja auch genau passiert. Warum bringt Georg Betzing seinen Vorgänger auf diese Weise wieder ins Spiel?
Ja, weil er natürlich letztlich zusammenführen will, Congrega in Unum, zusammenzuführen. Das ist ja auch sein Leitwort, das Leitwort seines Pontifikates, also auch Täter und Opfer letztlich zusammenzuführen, aber auch zusammenzuführen, was da so an unterschiedlichen Kirchenbildern sich verbunden hat mit dem alten Bischof. Thebats von Elst stand eben auch für ein Kirchenbild, für eine starke Hierarchie, für eine klare Autorität, also für ein konservatives Grundmuster, wenn man nur mal sozusagen auf sein Kirchenbild rekurriert, das er hatte, mal unabhängig von seinen ganzen Lügen und den Dingen rund um den Dombau herum. Also das kollidiert mit einer anderen Grundströmung in der Diözese, nämlich, dass man sagt, nein, Kirche muss eigentlich ein runder Tisch sein, das in den synodalen Gremien aus Laien und Priestern sich zeigt, wo eben wirklich alle zusammenwirken, wo man gemeinsam Wege sucht. Das wird von denen, die ein altes Kirchenbild haben, als Sitzungskatholizismus verunglimpft. Aber letztlich ist es natürlich doch auch, dass da zwei verschiedene Kirchenbilder zu versöhnen sind, die sich eben an den einen Bischof, eben Thebats von Elst, auch ein bisschen angelehnt hatten.
Das heißt also, die Entscheidung von Georg Betzing in dieser Bischofsresidenz nur zu arbeiten und nicht zu wohnen, diese sehr salomonische Entscheidung, ist im Grunde nur ja der symbolische Teil dieses Neuanfangs. Es geht darum, also auch im Bistum neue Strukturen einzuführen.
Ja, ich nehme auch deshalb sehr viel Neuanfang und Aufbruchsfreude wahr im Bistum Limburg, weil Bischof Betzing eben genau dafür steht, dass er wertschätzt, was die Laien im Bistum mitwirken. Es ist eben ein Kirchenbild der Partizipation. Da passen dann plötzlich wieder zwei Dinge zusammen, diese sehr starken, selbstbewussten Laien im Bistum Limburg, die ja diese synodalen Gremien, diese Gremien der Mitwirkung schon über 20, 30 Jahre aufgebaut haben, und seine Vorstellung, dass das tatsächlich so sein darf. Er hat so ermunternde Worte gewählt. Er hat gesagt, wir müssen Mut zum Experiment haben. Da ist auch mal Fehlertoleranz möglich. Vielfalt muss man als Reichtum akzeptieren. Wir brauchen Freiräume für Experimente. Also das ist keiner, der so das Bild hat einer Glaubenspolizei, die bei jedem experimentellen Gottesdienst dann gleich Häresie schreibt, sondern eher jemand, der sagt, wir sind in einer Krise als Kirche und wir müssen versuchen, gemeinsam daraus Wege zu finden.
Aber diese Glaubenspolizei, um den Begriff mal aufzugreifen, die scheint ja alles andere als verschwunden zu sein aus der katholischen Kirche. Wie viele Spielräume hat er als Diözesanbischof jetzt bezogen auf ein Bistum, ja im Grunde Kirche in einer gewissen Weise, wie er das ja offenbar will, neu zu erfinden?
Also die wachen Bischöfe in Deutschland, und dazu zähle ich jetzt mal einen Bischof Overbeck in Essen, einen Bischof Marx in München, sehen wie er, dass die Situation sehr krisenhaft ist. Die Kirche ist in einem enormen Umbruch. Wenn er jetzt 20 Jahre amtiert bis zu seiner Altersgrenze von 75, er ist ja jetzt 55, dann wird in dieser Zeit wirklich ein ganz großer Säkularisierungsschub sichtbar werden. Die Volkskirche ist am Ende. Das ist eine Diagnose, die er mit diesen genannten anderen teilt, also diese Vorstellung, da ist ein Pfarrer, eine Kirche, ein Dorf und rundum schart sich die Gemeinde. Das ist schon aus Gründen des Priestermangels kein Modell mehr der Zukunft, sondern es sind neue Modelle. Die Laien müssen Verantwortung übernehmen, müssen beteiligt werden, müssen auch tatsächlich entscheidende Verantwortung übernehmen. Also ein neues Kirchenbild, und Betzing und auch die Laien hier im Bistum Limburg sind gemeinsam auf dem Weg, diese neuen Kirchengestalten zu suchen.
Klaus Hofmeister, Kirchenredakteur im Hessischen Rundfunk, vielen Dank. Limburg, Straßburg, Charlottenburg, auf zu neuen Horizonten. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Einen Tag über den Wunsch und die Notwendigkeit, Neuanfänge zu wagen oder sich in sie hineinzustürzen, wie es dem spanischen Abenteurer Vasco Núñez de Balboa widerfahren ist. Das größte Abenteuer seines Lebens begann nämlich mit einer überstürzten Flucht, die dann im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Flucht nach vorne wurde, weil er auf dieser Flucht den Pazifischen Ozean entdeckte. Auch hier sollten wir beim Anfang beginnen, nämlich in Kolumbien. Dorthin war Núñez de Balboa an Bord eines Schiffes gelangt, das er als blinder Passagier betreten und dann als Meuterer in seine Gewalt gebracht hatte. Und so wusste er, dass er in Kolumbien nicht lange würde bleiben können. Aber dann wurde er von einem mächtigen Indianerhäuptling eingeladen, und damit veränderte sich für ihn alles, erzählt Stefan Zweig in seinen Sternstunden der Menschheit.
Der Cacique Comagre empfängt ihn in einem weiträumigen, steinernen Haus, das durch seinen Reichtum Vasco Núñez in höchstes Erstaunen versetzt, und unaufgefordert schenkt er dem Gastfreund 4000 Unzen Gold. Aber nun ist die Reihe des Staunens an dem Caciquen, denn kaum haben die Himmelssöhne die mächtigen, gottgleichen Fremden, die er mit so hoher Reverenz empfangen, das Gold erblickt, so ist ihre Würde dahin. Wie losgekettete Hunde fahren sie aufeinander los. Schwerter werden gezogen, Fäuste geballt. Sie schreien, sie toben gegeneinander. Jeder will seinen besonderen Teil an dem Gold. Schließlich richtet der Cacique an sie das Wort. »Wie sonderbar«, sagt Comagre, »dass ihr wegen eines so gewöhnlichen Metalls euer Leben den schwersten Unbequemlichkeiten und Gefahren aussetzt. Dort drüben, hinter diesen Bergen, liegt eine mächtige See.« Und alle Flüsse, die in diese See fließen, führen Gold mit sich. Ein Volk wohnt dort, das in Schiffen mit Segeln und Rudern wie die euren fährt. Und seine Könige essen und trinken aus goldenen Gefäßen. Dort könnt ihr dieses gelbe Metall finden, so viel wie ihr begehrt. Es ist ein gefährlicher Weg, aber es ist nur ein Weg von wenigen Tagesreisen. Vasco Núñez de Balboa fühlt sein Herz getroffen. Endlich ist die Spur des sagenhaften Goldlandes gefunden, von dem sie seit Jahren und Jahren träumen. Endlich ist zugleich auch die Existenz jenes anderen Ozeans verbürgt, zu dem Kolumbus und alle die großen und berühmten Seefahrer vergeblich den Weg gesucht haben. Wer als erster dies neue Meer erschaut und für sein Vaterland in Besitz nimmt, dessen Name wird nie mehr auf der Erde vergehen. Und Balboa erkennt die Tat, die er tun muss, um sich frei zu kaufen, von aller Schuld und unvergängliche Ehre sich zu erwerben. Als erster den Isthmus zu überqueren, zum Mar del Sur, zum Südmeer, das nach Indien führt, und das neue Ophir für die spanische Krone erobern.
Also das neue Goldland, später mehr vom Aufbruch des Vasco Núñez de Balboa zu neuen Horizonten. Über den Horizont der etablierten Parteien in Deutschland gehen seit einiger Zeit die Wahlergebnisse in diversen Bundesländern. Zuerst in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt, dann vor zwei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern und schließlich gestern in Berlin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Die SPD wird zur schwächsten, stärksten Partei, die es je bei einer solchen Wahl in Deutschland gegeben hat. Und dicht hinter ihr bewegen sich CDU, Linke, Grüne und AfD in fast gleicher Stärke oder Schwäche. Die Große Koalition ist zu klein, um weiter zu regieren in Berlin, und insgesamt sind die Verhältnisse im künftigen Abgeordnetenhaus eine Art von Neuland, das die Kanzlerin am liebsten nicht betreten hätte, berichtet aus Berlin Daniel Bauer.
Nach Mecklenburg-Vorpommern ist die CDU in Berlin jetzt also schon wieder elegant unter der 20%-Hürde durchgesprungen. Und obwohl die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin diesmal nicht der Hauptgrund war, hört man von Angela Merkel heute Außergewöhnliches.
Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf.
Aber die Physikerin Merkel weiß natürlich, dass das mit Zeitreisen so eine Sache ist. Immerhin, das Eingeständnis, das man es unter ihrer Führung damals ziemlich verbaselt hat, das ist neu. Auch den Satz »Wir schaffen das« will Merkel ja lieber nicht mehr sagen. Wobei, irgendwie sagt sie ihn dann heute ja doch wieder. Nur halt mit anderen Worten.
Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser zugegeben komplizierten Phase besser herauskommen werden, als wir in diese Phase hineingegangen sind.
Und das klingt dann eben nicht nach dem Kurswechsel, den die CSU schon so lange fordert. Einen heißen Herbst droht Generalsekretär Andreas Scheuer der Schwesterpartei deshalb auch an.
Es geht ja nicht um Harmonieterror, sondern es geht darum, dass man Lösungen erzielt.
Und das Problem, das die Union möglichst schnell lösen muss, heißt AfD. Das hat auch die Berlin-Wahl wieder gezeigt. Wer aus dem Stand mal wieder über 14% holt, der etabliert sich langsam als dauerhafte Alternative rechts von der Union. Das weiß natürlich auch Parteichefin Frauke Petri.
Dies ist das 10. Landesparlament, in das die Alternative für Deutschland eingezogen ist. Wir sind noch 3 Landtagswahlen von der Bundestagswahl entfernt.
Und die dürfte so spannend werden wie schon lange nicht mehr. Gut möglich, dass dann auch im Bund 6 Fraktionen sitzen mit ganz neuen Machtoptionen. Bei der Linken fängt man nach dem guten Berlin-Ergebnis jedenfalls schon mal an zu träumen.
Die Linke ist als einzige im Bundestag vertretene Partei. Eine Partei, die gewonnen hat, und das macht Mut. Das macht nicht nur Mut für Berlin, das macht auch Mut fürs ganze Land, Mut für neue linke Mehrheiten.
Sagt Parteichefin Katja Kipping. Allerdings wollen ja bislang weder die Grünen noch die SPD bei so einem linken Lagerwahlkampf mitmachen. Und trotzdem, Rot-Rot-Grün im Berliner Senat, das wäre natürlich auch eine Ansage für die Bundespolitik. Sigmar Gabriel weiß immerhin jetzt schon, du kannst auch mit mickrigen 21% Regierungschef werden.
Und damit spielt unser Hauptstadtkorrespondent Daniel Bauer auf den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, an, der dieses Amt wohl an der Spitze einer anderen Koalition als bisher behalten wird. Robert Ide, Redaktionsleiter Berlin-Brandenburg beim Berliner Tagesspiegel, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Michael Müller schafft es trotzdem, einen Neuanfang zu beschwören, auch wenn er selbst im Amt bleibt, indem er sagt, bei den wichtigen Themen sehe er keine Möglichkeit, mit der CDU weiterzuarbeiten, dem bisherigen Koalitionspartner, womit er das, was rechnerisch sowieso nicht geht, jetzt auch noch politisch ausschließt. Wie viel Neuanfang ist denn möglich in Berlin in einer neuen Koalition mit demselben Chef?
Das ist eine Frage, die Michael Müller, glaube ich, noch lange beschäftigen wird. Denn er hat ja, wie Sie schon angesprochen haben, ein sehr schlechtes Wahlergebnis für die SPD eingefahren. Der kleinste Wahlgewinner aller Zeiten in der Bundesrepublik. Und gleichzeitig hat er die Ansprüche von 2 Koalitionspartnern, die beide ziemlich stark sind, zumindest verglichen mit der SPD. Und ja im Senat dann auch die Mehrheit hätten gegen die SPD. Das ist eine Situation, die die SPD, die hier dauerregiert seit Jahrzehnten in Berlin, noch gar nicht kennt und an die sie sich gewöhnen muss. Das wird auch Michael Müller treffen, der bisher zuweilen auch gegenüber der CDU ein bisschen einen empfindlichen Eindruck gemacht hat. Da muss er jetzt mehr moderieren und sicherlich auch einiges mehr an sich abperlen lassen können. Zumal ja jetzt eben der Druck noch aus dem anderen Berlin kommt, also nicht aus dem Berlin-Berlin, sondern aus dem Berliner Regierungsviertel, also Klein-Bonn, wie die Berliner hier sagen, weil die werden natürlich jetzt den Druck machen und sagen im linken Lager, jetzt probieren wir mal Rot-Rot-Grün aus, vielleicht klappt ja schon was bei der Bundespräsidentenwahl oder später bei der Bundestagswahl, haben vielleicht die SPD doch nochmal eine neue Machtperspektive. Und andererseits wird es natürlich dann darauf ankommen, dann auch keine Fehler zu machen in Berlin, um diese Machtperspektive nicht zu verspielen. Das heißt, das wird sehr kompliziert für Michael Müller. Und er hat parteiintern auch einige Konkurrenz. Raed Saleh, der Fraktionschef, sitzt ihm auch im Nacken. Das heißt, wenn es Fehler gibt oder mal wieder eine Flughafenverschiebung, das ist ja in Berlin nie auszuschließen, dann könnte es auch sein, dass Herr Müller noch mitten im Spiel ausgewechselt wird.
Könnte das Ganze denn auch, sagen wir mal, eine dynamische Wirkung haben mit einer großen Koalition, wie sie bisher im Land Berlin regiert hat und im Bund immer noch regiert? Mit einer solchen Koalition assoziieren ja viele auch den Zustand der Lähmung. Könnte es neue Dynamik bringen, wenn jetzt im Abgeordnetenhaus lauter annähernd gleich große Fraktionen sind?
Also die Dynamik wird auf jeden Fall da sein. Die Frage ist, ob man dann gut regieren kann. Auf jeden Fall wird es eine sehr lebendige Opposition geben. Sicherlich nicht immer nur konstruktive Opposition. Auf der einen Seite hat man die AfD als Newcomer, die natürlich sehr stark, selbst in dieser Großstadt hier wie Berlin, in dieser vielfältigen Stadt, ein sehr starkes Ergebnis eingefahren haben. Die müssen sich zwar selbst nochmal einigen, ob sie jetzt wirklich konstruktiv mitarbeiten wollen oder doch weiter auf Daueropposition schalten. Aber da wird es jedenfalls viel Feuer geben für die Regierung. Und die CDU, die muss sich jetzt natürlich in Berlin neu sortieren und wird dann das Abgrenzungsproblem zur AfD haben. Aber trotzdem, das wird alles für sehr spannende Debatten sorgen. Die FDP ist auch noch wieder dabei. Ich denke mal, dass es hier sehr turbulent wird und ziemlich unübersichtlich, aber vielleicht damit auch ein Vorbote für einen Bundestag der Zukunft und überhaupt für einen politischen Betrieb der Zukunft, der eben sich nicht mehr so leicht in ein paar Volksparteien eingliedern lässt, sondern sich immer weiter ausdifferenziert. Das sieht man übrigens in Berlin auch wirklich an den einzelnen Bezirken. Also man hat nicht nur immer noch eine Ost-West-Teilung hier in der Stadt. Also die Linke ist traditionell stark im Osten, gewinnt aber auch im Westen dazu. Die AfD ist stärker im Osten als im Westen. Andererseits sind die Grünen sehr stark in den urbanen Milieus in der Innenstadt und an den Randbezirken ist eben die AfD sehr stark. Also das heißt, es gibt eine sehr starke Ausdifferenzierung und die ist auch für die Bundespolitik zu erwarten.
Der AfD-Spitzenkandidat in Berlin, Georg Pasterski, hat das Ergebnis seiner Partei als einen Zwischenschritt zu einem viel größeren Ziel bezeichnet. Damit meint er wahrscheinlich unter anderem auch den Bundestag. Jetzt sagen andere, wenn die AfD in Parlamenten sitzt und zeigt, was sie kann oder eben nicht kann, dann könnte das auch der Anfang von ihrem Ende sein. Wie schätzen Sie das mit Blick auf die Berliner AfD ein?
Das ist gerade eine sehr spannende Debatte, die Berlin bewegt. Was wird die AfD hier machen? Denn sie ist ja jetzt plötzlich in Regierungsverantwortung, nämlich in den Bezirken. In mehreren Bezirken wird sie Stadträte stellen, die dann auch wirklich für Personal und für bestimmte Ämter zuständig sind. Nun tobt jetzt schon bei den anderen Parteien der Streit, welchen Teil des Bezirksamtes können wir denn der AfD geben? Sollen wir ihnen so ein Veterinäramt geben ohne großes Personal und wo sie nicht so viel kaputt machen können? Oder sollen sie sich jetzt wirklich mal beweisen und die lahmen Bürgerämter auf Trab bringen? Da tobt sozusagen bei den anderen Parteien noch der Streit, was schon wichtig ist, wie der ausgeht. Denn die Bezirksämter in Berlin sind als Konsensgremium organisiert bisher. Das heißt, man muss sich mit der AfD dann auch ein bisschen ein Stück weit einigen und zumindest mit ihr sprechen. Das ist ja vor der Wahl alles ausgeschlossen worden. Das wird jetzt aber nicht mehr gehen. Und die meisten Bezirkspolitiker, mit denen wir gesprochen haben, die sind da jetzt auch schon pragmatischer. Andererseits gibt es auch in Berlin schon jetzt die Debatte, auch angestoßen von der SPD, ob man nicht die Berliner Verfassung ändern sollte, um die Bezirksämter so zu organisieren wie die Landespolitik. Also das heißt, Mehrheit ist Mehrheit und im Zweifel die AfD würde alleine auf der Oppositionsbank sitzen im Bezirksamt. Bisher ist das aber nicht so organisiert und es sieht natürlich nach der Wahl auch komisch aus, wenn man dann die Spielregeln ändert. Deswegen ist das sicherlich keine gute Idee, aber es zeigt so ein bisschen die Ratlosigkeit der anderen Parteien jetzt im Umgang mit der AfD. Was Herrn Pasterski betrifft, vielleicht noch den Satz, ich glaube, den Zwischenschritt meint er auch ganz persönlich. Er hat hier gezeigt, dass er in einem schwierigen Umfeld für die AfD ein gutes Ergebnis einfahren kann. Und ich glaube, innerlich ist er auch schon auf dem Weg zum Bundestag.
Robert Ide, Redaktionsleiter Berlin-Brandenburg beim Berliner Tagesspiegel. Haben Sie vielen Dank. Und wir suchen wieder Anschluss zu finden an die Expedition des spanischen Abenteurers Vasco Núñez de Balboa, von der uns Stefan Zweig in seinen Sternstunden der Menschheit erzählt. Balboa will 1513 ganz von vorne anfangen, und zwar in einem sagenhaften Goldland. Ein Indianerhäuptling hat ihm von einem bislang unbekannten Ozean berichtet, der wenige Tagereisen von seiner Kolonie in Kolumbien entfernt liegen soll. Diesen Ozean, an dessen Küsten die Menschen angeblich von goldenen Tellern essen, will Balboa entdecken. Für die spanische Krone und um sich selbst zu rehabilitieren, denn er wird wegen Meuterei gesucht. Und seine Häscher, so hat er gerade erfahren, sind ihm schon auf der Spur. Balboa bleibt nur die Flucht ins Unbekannte, die bei Stefan Zweig zur Flucht in die Unsterblichkeit wird.
Vasco Núñez de Balboa begreift, dass er verloren ist. Seine Verurteilung ist erfolgt, ehe man seine Nachricht über das nahe Südmeer und die goldene Küste erhalten hat. Selbstverständlich wird man sie ausnützen, während sein Kopf in den Sand rollt. Irgendein anderer wird seine Tat, die Tat, von der er träumte, vollbringen. Er selbst hat nichts mehr von Spanien zu erhoffen. Nur eines kann ihn jetzt retten vor der Strafe für seine Kühnheit. Noch größere Kühnheit. Wenn er das andere Meer entdeckt, noch bevor die Rechtspersonen eintreffen und ihre Häscher ihn fassen und fesseln, kann er sich retten. Nur eine Form der Flucht ist hier am Ende der bewohnten Welt für ihn möglich. Die Flucht in eine grandiose Tat. Die Flucht in die Unsterblichkeit. So beschließt Núñez de Balboa, auf die von Spanien erbetenen 1000 Mann für die Eroberung des unbekannten Ozeans nicht zu warten und ebenso wenig auf das Eintreffen der Gerichtspersonen. Lieber mit wenigen gleich Entschlossenen das Ungeheure wagen. Lieber in Ehren sterben für eines der kühnsten Abenteuer aller Zeiten, als schmachvoll mit gebundenen Händen auf das Schafott geschleift zu werden. 190 Soldaten, beinahe die ganze wehrfähige Mannschaft der Kolonie, erklärt sich bereit. Und am 1. September 1513 beginnt, um dem Galgen oder dem Kerker zu entfliehen, Núñez de Balboa, Held und Bandit, Abenteurer und Rebell, seinen Marsch in die Unsterblichkeit.
Wir werden ihn auf diesem Marsch mit Hilfe von Stefan Zweig weiter beobachten. Auf zu neuen Horizonten, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und nachdem wir uns nun schon zwei Neuanfänge angeschaut haben, einen ersehnten im Bistum Limburg und einen unvermeidlichen im Berliner Abgeordnetenhaus, wenden wir uns jetzt dem Neuanfang zu, den die Europäische Union sich selbst verordnet hat. Weil nach dem bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens nichts mehr genauso sein wird wie vorher in der EU. Anlass genug für die Staats- und Regierungschefs, sich Ende letzter Woche auf einem Sondergipfel in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zu treffen. Welchen Horizont sie dort fixiert haben, sagt uns Andreas Meyer-Feist.
Ein Gipfel der großen Worte und des guten Willens in Bratislava. Ein Grundgefühl einte alle. Wenn einer geht, müssen die anderen umso enger zusammenrücken. In diesem Fall wollen die Briten gehen. Ohne sie wagte man jetzt einen Blick nach vorn. Was soll werden aus der EU? Der Alltagsstreit sollte ausgeklammert werden. Auf einer gemeinsamen Bootsfahrt auf der Donau gingen die Regierungschefs etwas lockerer miteinander um als sonst. Das Ziel, mehr Teamgeist, mehr sichtbare Leistung für die Bürger. Am Ende verströmte Kanzlerin Angela Merkel dann auch vorsichtige Zuversicht.
Der Geist von Bratislava war ein Geist der Zusammenarbeit und wir waren auch der Überzeugung, dass wir Kompromisse brauchen.
Vor allem dort, wo es bisher hakte. Weniger Pflichten, mehr Freiwilligkeit im europäischen Miteinander soll es geben. Wohl bald auch in der Flüchtlingspolitik. Sie soll die EU nicht mehr spalten. Die Staats- und Regierungschefs wollen den Blick auf Themen lenken, die Europa beliebter machen sollen. Digitalisierung, Internet, Wachstum und Jobs. Dafür sollen zusätzliche Mittel bereitstehen. Für Angela Merkel geht es vor allem um eins.
Mit Taten zu zeigen, dass wir unseren Anspruch auch für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar umsetzen.
Seite an Seite mit Frankreichs Präsident François Hollande. In der Vergangenheit stimmte die deutsch-französische Zusammenarbeit nicht immer. Jetzt wollen beide wieder gemeinsam den Takt vorgeben. Was wir von Bratislava im Kopf behalten müssen, ist der Wille zu Europa, erklärte Hollande. Europa muss und kann vorangehen, solange es klare Grundsätze und Prioritäten gibt. Ohne den Wunsch der Briten, die EU zu verlassen, hätte es diesen Gipfel der Selbstvergewisserung nicht gegeben. Und so ging es auch um die Frage, wie eng können die Briten noch mit der EU verbunden bleiben. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bleibt bei seiner Position, Binnenmarkt ja, aber nur wenn Großbritannien keine neuen Hürden für EU-Arbeitnehmer errichtet.
We are sticking to that position.
Kompromisse, laut Juncker, nicht sichtbar.
I can't see any possibility of compromising on that very issue.
Die tiefsten Brüche in der EU sind nicht geschlossen worden, das zeigt sich in der Flüchtlingspolitik. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán bleibt dabei, er will sein Volk abstimmen lassen über die Aufnahme von Schutzsuchenden.
We Hungarians are proud that we are a unique nation who provides a chance for our citizens to express their own opinion.
Wir Ungarn sind stolz darauf, dass wir die einzigen sind, die der Bevölkerung diese Möglichkeit geben. Was bleibt also übrig? Die Devise des Gipfeltages, formuliert von EU-Ratspräsident Donald Tusk.
Not only to declare, but also to act something very substantive.
Politik nicht nur anzukündigen, sondern auch zu handeln. Die EU-Regierungschefs sind einander näher gekommen, aber wie nah wirklich, dürften erst die nächsten Wochen zeigen. Bestimmt aber der nächste reguläre EU-Gipfel in Brüssel.
Wenn einer geht, müssen die anderen umso enger zusammenrücken, so hat das unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist eben formuliert. Und er hat auch gesagt, ohne den Brexit hätte es in Bratislava keinen Gipfel der Selbstvergewisserung gegeben. Marcel Schütz, Organisationssoziologe an der Universität Oldenburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Müssten jetzt nicht alle, die sich einen Neuanfang für die EU wünschen, sagen, schade, dass Austritte aus der EU so selten und dass Ausschlüsse sogar unmöglich sind?
Ja, das ist die Frage. Die Austritte aus der EU sind nicht unproblematisch, da man sehen kann, der Austritt eines Staates zieht, wie aktuell im Fall der Briten, einige Diskussionen nach sich. Im Gebilde der EU ist es sehr schwer möglich, Staaten dazu zu bringen, dass sie austreten. Das ist ja auch nicht erwünscht. Wir haben den Fall Griechenland. Denn wenn es geschieht, kann es den Effekt nach sich ziehen, dass die gesamte EU-Gemeinschaft als eine Organisation gefährdet wird. Umgekehrt ist es aber auch gar nicht möglich, Mitglieder auszuschließen. Und darüber wird ja sehr kontrovers diskutiert.
Die EU ist aus organisationssoziologischer Sicht eine Meta-Organisation, habe ich gelernt. Das ist also eine Organisation, deren Mitglieder nicht Personen, sondern auch Organisationen sind. Und im Falle der EU ist das noch dadurch sehr speziell, dass diese Mitgliedsorganisationen Staaten sind. Was bedeutet diese Struktur für das Funktionieren bzw. Nicht-Funktionieren der EU?
Ja, Sie sagten es richtig, die Konstellation der EU ist besonders speziell oder problematisch, könnte man sagen, dadurch, dass sie als Meta-Organisation eigentlich einen sehr merkwürdigen oder besonderen Fall von Organisationen darstellt. Klassischerweise kennen wir ja Verwaltungen, Betriebe, Unternehmen, Behörden als die typischen Formen von Organisationen. Aber wenn man an Handwerks-, Industrie- und Handelskammern denkt, an die EU oder auch die NATO, dann sieht man diese Meta-Organisationsstruktur, die eben in erster Hinsicht Organisation als Mitglieder hat, in dem besonderen Fall eben jetzt die Staaten, die ja wiederum eigene staatliche Gebilde darstellen mit eigenen Parlamenten, eigenen Regierungsstrukturen, eigenen Behördenapparat und Instanzenzug. Und das alles muss nun in irgendeiner Form auf Kompromiss an einer zentralen Stelle gebracht werden. Die Problematik dahinter ist allerdings, dass ja eigentlich dieser Staatenverbund nicht so sehr als Organisation in Erscheinung treten soll. Sonst könnte man ja sagen, er funktioniert wie eine Firma. Und das ist ja gegenwärtig ein Problem in der Diskussion, dass viele den Eindruck haben, was machen die da eigentlich, inwiefern sind die eigentlich notwendig. Aber die Staaten sind, wenn man so will, die eigentlichen Organisationen und die Mitglieder der EU, das mag jetzt befremdlich klingen, also im Sinne von Unionsbürger, wie man das so schön nennt, sind eigentlich gar keine Mitglieder, sondern sind angehängte nationale Mitglieder in den Staatenverbünden. Aber die Problematik ist, dass man die Legitimation der gesamten EU-Gemeinschaft braucht, der Staaten, der Bürger, die ja auch alle Jahre wieder zur EU-Wahl gerufen werden, obwohl eigentlich die zentrale Macht oder die zentrale Gestaltung in dieser Konstellation durch die Staaten selbst erfolgt.
Das heißt, wenn man die EU als Ganzes stärken wollte, müsste man sie in eine Art staatliche Struktur umwandeln, dass das sozusagen die Mechanismen so dort funktionieren würden, wie das jetzt in den Einzelstaaten der Fall ist. Und dann würde die EU wirklich nur in der Lage sein, so zu handeln, wie das die einzelnen Nationalstaaten jetzt auch schon tun.
Das ist das große Dilemma der Europäische Union. Es gibt ja die zwei Modelle, die gehandelt werden. Das eine, der Fall einer Vereinigte Staatenlösung, das wären die USA beispielsweise, immer mal wieder diskutiert, aber dann in weiter Ferne. Und auf der anderen Seite hätten wir eine EU, die weniger zu entscheiden hat, weniger gestalten kann als bislang durch die Finanzkrise, durch die Kritik an einer sogenannten Schuldenunion, durch die Flüchtlingsproblematik der Grenzsicherung ist dieser Gedanke wieder stärker geworden, also die Renationalisierung, eine Rückkehr in den Nationalstaat. Und in beiden Konstellationen geht es, wenn man es etwas zugespitzt formulieren will, schlecht aus für das Gebilde, denn die Vereinigte Staatenlösung würde dazu führen, dass die Nationalstaaten Stück für Stück verschwinden, legitimatorisch nicht unproblematisch und auch nicht der ideale, der typische Wille der Bürger, wenn man allgemeinen Umfragen Glauben schenken darf. Auf der anderen Seite eine Konstellation, die die Nationalstaaten sehr stark ausprägen würde und sozusagen diese Konstellation der EU-Organisation, die ja einen Zweck haben soll, nämlich international handlungsfähiger zu sein, politisch vorteilhafter agieren zu können als mit Einzelnationen. Auch diese Konstellation wäre problematisch.
Und das heißt, Herr Schütz, ein Neuanfang in der EU ist nur dann möglich, wenn sich nun alle Mitglieder für das eine oder für das andere Modell klar entscheiden. In der Mischung, ja, wie wir es bisher haben, geht es nicht.
Ja. Das ist schwierig. Die EU ist eine kompromisslose Kompromissorganisation, hätte ich beinahe gesagt. Eine vollkommen auf Konsens orientierte Organisation. Und das macht jedes Entscheiden sehr abhängig von Konsens entscheiden, während man im klassischen Unternehmen Hierarchie hat. Man hat klare Kontrollen und Instanzenzüge. Nur wie will man in einem Verband, der im Übrigen immer noch mit der Vorstellung des Wachstums verbunden ist, also es gibt ja eventuell immer noch einen Staat, der dazukommen könnte, wie will man in solchen Konstellationen eigentlich das ein oder andere Modell etablieren? Ich sage es ganz deutlich, fast unmöglich.
Marcel Schütz, Organisationssoziologe an der Universität Oldenburg. Vielen Dank und für die eingeschränkte Telefonverbindung bitten wir um Entschuldigung. Da müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann mal neue Wege beschreiten in unserer digitalisierten Welt, dass die Telefonverbindungen auch so klingen, dass wir alle gut zuhören können. Limburg, Straßburg, Charlottenburg, auf zu neuen Horizonten, der Tag in HR2 Kultur. Der Aufbruch des spanischen Abenteurers Vasco Núñez de Balboa zu neuen Horizonten, von dem Stefan Zweig erzählt in seinen Sternstunden der Menschheit, dieser Aufbruch ist eigentlich eine Flucht vor dem Gesetz. Denn Balboa wird als Meuterer gesucht. Seine Verfolger im Rücken, aber ein sagenhaftes Goldland noch nicht vor Augen, aber im Sinn und die Berichte davon im Ohr, so stellt er sich den Gefahren der Wildnis.
In erstickender, erschlaffender Äquatorglut müssen die Spanier zuerst die Niederungen durchqueren, deren sumpfiger, fieberschwangerer Boden noch Jahrhunderte später beim Bau des Panamakanals viele Tausende hingemordet hat. Von der ersten Stunde an muss mit Axt und Schwert der Weg ins Unbetretene durch den giftigen Dschungel der Lianen gehauen werden. Allmählich wird der Blick freier. Nächtens erfrischt sich die Luft. Schon erhebt sich vor ihnen der Kamm des Gebirges, von dessen Gipfel man nach der Aussage der indianischen Führer beide Ozeane, den Atlantischen und den noch unbekannten und unbenannten Pazifischen, überblicken kann. Nur eine kleine kahle Kuppel ist noch zu erklimmen, dann muss der Blick sich ins Unendliche weiten. In diesem Augenblick befiehlt Balboa der Mannschaft, Halt zu machen. Keiner soll ihm folgen. Denn diesen ersten Blick auf den unbekannten Ozean will er mit keinem teilen. Langsam pochenden Herzens, tief durchdrungen von der Bedeutung des Augenblicks, steigt er empor, die Fahne in der linken, das Schwert in der rechten, einsame Silhouette in dem ungeheuren Rund. Und wirklich, nun da er am Gipfel angelangt ist, eröffnet sich vor ihm ungeheurer Blick. Hinter den abfallenden Bergen, den waldig und grün niedersinkenden Hügeln liegt endlos eine riesige, metallenspiegelnde Scheibe. Das Meer, das Neue, das Unbekannte, das bisher nur Geträumte und nie Gesehene, das Sagenhafte, seit Jahren und Jahren von Kolumbus und allen seinen Nachfahren vergebens gesuchte Meer, dessen Wellen Amerika, Indien und China umspülen. Und Vasco Núñez de Balboa schaut und schaut und schaut, stolz und selig in sich das Bewusstsein eintrinkend, dass sein Auge das erste eines Europäers ist, in dem sich das unendliche Blau dieses Meeres spiegelt.
Für diesen Mann hat es sich also gelohnt, aufzubrechen zu neuen Horizonten. Aber das weiß er und das wissen wir nur deshalb, weil der Anfang seiner Geschichte hinter ihm und uns liegt. Im Augenblick des Anfangs hingegen haben wir noch keine Ahnung, was diesem Anfang folgen wird. Und so gibt es wahrscheinlich nur einen wirklich überzeugenden Antrieb, neu zu beginnen. Nämlich das drängende Bedürfnis, hinter uns zu lassen, was war. Dieses Motiv haben wir nicht nur bei Núñez de Balboa erlebt, sondern es zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Marius Kalla hat dafür jede Menge Beispiele und Zeugnisse gefunden.
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
So steht es in der Offenbarung 21. Die Geschichte vom Neuanfang ist im Laufe der Historie nur schwer ihren mythischen Wurzeln losgeworden. Einmal alles auf Null stellen, ganz von vorne anzufangen, ist eine nur zu verlockende Fantasie. Schließlich basiert sie nicht nur auf der Vorstellung voraussetzungslosen Beginnens, sondern entscheidend auf der Idee der Selbstschöpfung. Im Sinne von, wer nochmal neu beginnt, hat es jetzt selbst in der Hand, ist unabhängig von vorherigen Umständen und agiert aus eigenem Willen wie einst Gott. Gegen so viel Hybris liest sich ein anderer Mythos als probates Gegenmittel. Sisyphus fängt auch immer wieder neu an, seinen elenden Felsbrocken den Berg hinaufzuwälzen. Aber sein steter Neuanfang ist sich immer gleich. Die Vorzüge einer Stunde Null blieben ihm ewig unerschlossen. Vorwiegend aber ist der Neubeginn positiv besetzt. 1945, 1989 in der DDR, die Französische Revolution, zahlreiche politische Ereignisse nehmen für sich den radikalen Bruch in Anspruch. Besonders konsequent verfuhren die französischen Revolutionäre. Sie führten sogar eine neue Zeitrechnung, den Revolutionskalender, ein.
Unser Jahr fängt künftig den 22. September nach der alten Zeitrechnung an. Es fängt deswegen an diesem Tage an, weil die Republik an demselben gegründet worden ist. An dieser Epoche tritt die Herbstzeit ein. Daher heißt der Oktober künftig Venemer, welches von dem lateinischen Wort Vinemia, zu Deutsch die Weinlese, herkommt. Der November heißt Brumaire, von den Wörtern Brünn, Brouillard, Nebel.
Am 22. September hatte der Nationalkonvent die Monarchie abgeschafft. Ein Ereignis, das die Revolutionäre höher schätzten als Jesu Geburt. Und so ließen sie das Jahr 1 der neuen und ersten französischen Republik an diesem Tag beginnen. Andere Ereignisse, wie die Stunde Null der Deutschen 1945, besitzen weniger historisches Pathos. In diesem Fall kam es darauf an, die Nazi-Altlasten und sozialen Kontinuitäten zu verdrängen und mit dem Versprechen des Neuanfangs den fleißigen Wiederaufbau zu flankieren. Durchaus ähnlich wurde 1989 den neuen deutschen Mitbürgern ein Neustart avisiert, mit viel Konsum und blühenden Landschaften. Doch dieser Neubeginn ähnelt stark alltäglichen oder profaneren Umschwüngen, der Auswanderung, dem beruflichen Neustart oder dem Comeback eines Sportlers oder Musikers. Bob Dylan etwa hat sich alle paar Jahre neu erfunden und damit einer interessierten Öffentlichkeit viel Stoff zum Diskutieren geboten. Ein Neuanfang kann auch eine gute PR sein. Ein amerikanischer Kinofilm aus dem Jahre 1993 illustriert sehr schön, wie mythische und profane Motive zusammenspielen können.
Was haben Sie denn gegen das Murmeltier-Festival?
Irgendwann sieht mich einer bei einem Murmeltier-Interview und glaubt, ich hätte keine Zukunft.
Ich finde, das ist eine nette Story. Die Menschen mögen so etwas.
Wissen Sie, Menschen mögen auch Blutwurst und sowas. Menschen sind Schwachköpfe.
Bill Murray spielt hier einen Berufszyniker, der über seine Mitmenschen nicht viel Gutes sagen kann. So wird er von einer unbekannten höheren Macht dazu verdonnert, jeden Morgen um 6 Uhr aufzuwachen und den immer gleichen Tag stets aufs Neue zu beginnen.
Morgen! Na, wollen Sie sich das Murmeltier ansehen?
Haben wir das nicht schon gestern gemacht?
Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Oh! Versuch nicht, mich zu verarschen, Schweinebacke. Oh! Welcher Tag ist heute?
Der 2. Februar. Der Murmeltiertag.
Als er das letzte Mal aufwacht, ist es der 3. Februar. Denn der Kotzbrocken ist mittlerweile zu einem rundum sympathischen und liebevollen Burschen gereift. Manche Interpreten sahen hier eine Nähe zur buddhistischen Weisheitslehre und dem Gedanken der Neugeburt. Auf diese Weise kann das biblische »Siehe, ich mache alles neu« selbst den Alltag eines provinziellen Wetterfroschs beeinflussen.
Nach dem Motto, so oft neu anfangen, bis man wirklich reif ist, erfolgreich neu anzufangen. Professor Reinhold Popp, Zukunftsforscher an der Freien Universität Berlin, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Der voraussetzungslose Neuanfang ist ein Mythos, haben wir gerade gehört. Und die Neuanfänge, die wir uns in dieser Sendung angeschaut haben, die haben alle ihre Voraussetzungen in der Tat. Das sind zum Teil simple Veränderungen in den bisherigen Konstellationen nach dem Motto, einer geht, Großbritannien aus der EU, eine kommt, die AfD ins Abgeordnetenhaus von Berlin und einer kommt, nachdem einer gegangen ist, im Bistum Limburg. Gibt es Neuanfänge nur unter solchen Voraussetzungen?
Ja, ob es vielleicht nur unter solchen Voraussetzungen die Neuanfänge gibt, das weiß ich nicht. Aber meistens ist das schon so. Also wir in der Zukunftsforschung fragen ja ganz stark eigentlich drei Fragen. Was kommt, was geht im Sinne von was vergeht und was bleibt? Und man muss schon sagen, dass halt vieles bleibt, sich vielleicht, wenn es sich verändert, wenn es vergeht, dann ganz langsam und Neues eben auch relativ langsam daherkommt, garniert mit vielen Innovationswiderständen. Das ist eigentlich der Normalfall. Die Evolution, die vorsichtige Evolution und die Revolution ist halt der Sonderfall.
Innovationswiderstände, dieses Stichwort ist, glaube ich, ganz weiterführend für uns. Wenn wir uns diese drei Neuanfänge angucken, in Limburg sind die relativ gering, die Innovationswiderstände. Ein neuer Mann an der Spitze, nachdem der Vorgänger als Person kritisiert worden war. In Berlin ist der Neuanfang abhängig von Parteien. Parteien, die ja selber nicht unbedingt anders für Neuanfang sehen bei sich selber. Und in der EU gibt es ein unterschiedliches Verständnis von Neuanfang. Also sind Neuanfänge auch immer nur in sehr begrenztem Maße möglich?
Ja, vielleicht auch deswegen, weil die meisten Menschen das ja auch so wollen. Ich glaube, da ist schon ein bisschen eine Schizophrenie sozusagen in uns eingebaut. So einerseits sich zu wünschen, wie Sie das ja jetzt in manchen Beispielen bis zurück zur Bibel gut dargestellt haben, so einerseits dieses utopische sich in ideale Verhältnisse hineinwünschen, wo man das Voraussetzungslose hat, wo man neu beginnen kann, andererseits aber dann ja gleichzeitig wieder diese ganz tiefe Angst vor diesem Neuen zu haben, so dieses Schwanken, dieses Schweben zwischen Sicherheitsbedürfnis und Freiheitsbedürfnis. Das, glaube ich, spielt auch bei all diesen drei heute in Ihrer Sendung diskutierten Neuigkeitsphänomenen sozusagen ganz, ganz stark hinein. Herkunft und Zukunft, das muss man halt ganz deutlich sagen, hängen unendlich stark miteinander zusammen.
Gleichwohl muss man ja, wenn man einen Neuanfang wagt, das tun, was Sie als Zukunftsforscher ja auch tun, nämlich ein bisschen weiter hinausdenken. Anfang ist ja zunächst mal nur ein Anfang. Wie weit empfiehlt es sich denn, hinauszudenken, wenn wir unsere Sendung nennen, auf zu neuen Horizonten? Am Horizont, der weit weg ist, sollte ja etwas erkennbar sein, das man ansteuern möchte. Wie genau sollte man sich schon Gedanken darüber machen, was folgt dem Neuanfang, den ich wage?
Naja, das finde ich ja ganz wichtig, dass man eben auf der Basis dessen, was ist, und alles, was ist, ist ja geworden, also ist mit dieser Herkunft sozusagen versehen, dass man auf der Basis von Herkunft und Gegenwart eben auch vielleicht viel öfter länger vorausschaut. Das wäre vielleicht im Bistum in Limburg ganz wünschenswert gewesen, das wäre vielleicht in Berlin ganz wünschenswert gewesen und das wäre auch besondererweise sehr wünschenswert in der Europäischen Union. Immer auch ein Stück vorauszudenken, mit dem Kopf auch ein Stück in der Zukunft, aber eben nicht nur in der Zukunft, sondern mit beiden Beinen halt auf der Basis dessen, was wir bisher eben erreicht haben, was die Rahmenbedingungen sind. Anders geht halt auch nicht. Es geht halt auch in aller Regel gerade in der Politik, einschließlich der Kirchenpolitik, geht halt vieles nur sehr, sehr langsam. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn ich das auch wertend dazu sagen darf, weil das nämlich den Vorteil hat, dass man möglichst viele Menschen mitnehmen kann. Also man kann natürlich sehr schnell sein. Viele Populisten sozusagen schlagen ja auch politische Ziele vor, die man ganz, ganz schnell erreichen kann, nur man erreicht sie halt nur so, dass man halt ganz wenig Menschen mitnehmen kann. In der Demokratie geht es langsam, weil man möglichst viele mitnehmen will. Und das, finde ich, ist ein Beispiel auch für die Erneuerung in diesen drei Bereichen. In Berlin wird keine Revolution ausbrechen, vieles wird so weitergehen wie bisher. Aus eigenem Interesse würde ich mir wünschen, dass es wirklich bald einen Flughafen gibt. In der Kirche geht es sowieso ein bisschen langsam und in der EU geht es fast so langsam wie in der Kirche.
Menschen mitzunehmen, was Sie gerade gesagt haben, das ist ja gerade bei den Arten von Neuanfängen, die wir uns angeguckt haben, ja unerlässlich. Wenn ich für mich oder Sie für sich einen Neuanfang wagen, ist das individuell. Aber in dem Fall geht es ja durchweg um Kollektive. Das heißt, die Menschen, die dann neu anfangen wollen, müssen sich ja zunächst mal darüber verständigen, wo wollen wir hin oder wollen wir überhaupt einen Neuanfang wagen? Da liegt da wahrscheinlich auch das entscheidende Problem schon, ne?
Ja, und nicht alle wollen die gleiche Neuigkeit sozusagen. Man muss das ja auch sehen. In der Demokratie ist ja der Begriff neu wahrscheinlich für alle der gleiche, aber nur der Begriff. Die Inhalte, die damit verbunden sind, die sind halt sehr unterschiedlich. Die einen verstehen unter neu dieses, die anderen jenes und die dritten vielleicht wieder ganz was anderes. Und in dem Sinne muss man sich halt hier ein riesiges Stück zusammenstreiten und ich finde ja auch ganz sympathisch, ich kenne diesen neuen Bischof nicht, aber was ich da jetzt so gehört habe in Ihrer Sendung, finde ich das auch sympathisch, dieses Zusammenraufen, dieses Zusammenstreiten, dieses Zusammenhalten in den Vordergrund zu stellen. Das bedeutet eben aber auch, die verschiedenen Interessenslagen unter einen Hut zu kriegen. Und wenn man das nicht diktatorisch machen will, dann geht's halt nur durch viele, viele Reden. Durch das Reden kommen die Leute zusammen, so sagt ja auch schon der Volksmund.
Professor Reinhold Popp, Zukunftsforscher von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Und damit endet der Tag in HR2 Kultur. Weil wir aber vorhaben, auch morgen wieder für Sie da zu sein, kann man wohl sagen, diesem Ende wohnt ein Anfang inne. Mein Name ist Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.